Und dieses Lied muss ich denken bei der Vorbereitung zu der heutigen Predigt über 2. Könige 4, Vers 7 und die Not einer Frau und wie Gott Antwort gibt in dieser Not. Schön, dass ihr da seid zu einem vierten Teil über das Leben des Propheten Elisa. Genau, letztes Mal, als kleine Erinnerung, da hatten wir auch so eine Situation, eine notvolle Situation, nämlich es ging damals um Wasser in Jericho, das schlecht war, das ungenießbar war. Und der Prophet hat dann dieses Wasser für immer gut gemacht, gesund gemacht, genießbar gemacht. Genau. Heute geht es auch wieder um eine Notsituation. Den Text haben wir ja schon miteinander gehört und ich denke, die Geschichte ist ja auch nicht ganz unbekannt. Und im Zentrum dieser Geschichte, nebst Menschen, steht, und deshalb diese Flasche da vorne, eine Flasche oder einen Krug Öl. Und was es damit auf sich hat, dem gehen wir mehr auf den Grund. Starten wir doch gleich los in dem Vers Nummer 1 und der ewigen Frage, die immer wieder Frage, die nämlich nach dem Warum lässt Gott das zu, nämlich den Tod eines Mannes. Nicht irgendeines Mannes, sondern es ist jemand, der gläubig an Jesus Christus ist, gläubig an Gott ist, an Jahwe, heute vergleichbar mit an Jesus Christus. Treu, ergeben, ein Knecht Gottes, ein Diener Gottes. Die Frau sagt es noch so, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Okay. Und es heißt auch, sie schrie zu Elisa. Ja, ein bisschen eine schwierige Situation vielleicht, gell, für Elisa, oder? Müsst ihr euch das einmal so ein wenig vor Augen halten. Sie schrie zu Elisa, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Aber du weißt, dass er dein Knecht, er, dein Knecht, den Herrn fürchtete. Nun kommen Gläubiger, Menschen, sie scheinen verschuldet zu sein und wollen ihr nebst ihrem Mann noch die Söhne nehmen. Das ist wirklich eine notvolle Situation. Und bei all dem, wir glauben doch an Gott. Wir dienen Gott, wir tun Gutes für ihn. Wir geben unser Leben ihm. Und was ist der Dank dafür? Hab's noch kurz so ein bisschen zusammengetragen, sie schrie zu Elisa, also innere große Not, wie viel davon ist sogar Klage, Anklage an Gott? Ihr Mann ist gestorben, ich nehme mal an, er wird nicht sehr alt gewesen sein, wie auch immer. Er diente aktiv im Reich Gottes, er wird Prophetenschüler genannt. Er war also eine gewisse Zeit weg, so eine Art, nicht gerade Vollzeitdienst, aber doch. Die Frauen bleiben dann zu Hause, die Männer weg, sie dienen Gott. Heute ein bisschen weniger so das Thema. Früher war das noch viel, sage ich jetzt mal, extremer. Evangelisten, die monatelang weg waren, die Frauen blieben zu Hause, schauten der Familie, sahen das als ihre Pflicht an, im Guten gemeint, als ihre Verantwortung, als ihr Teil zur Unterstützung des Mannes. Gell? Aber innerlich, man gibt etwas hin, man gibt etwas auf an schönen Familienleben, wo der Mann einfach fehlt. Und dann stirbt er einfach weg von Frau und Kindern. Dann dieses finanzielle Problem, das da auftaucht, da kann man jetzt ein bisschen werweisen, nachdenken, haben sie vielleicht im Glauben etwas gewagt, Gott gefragt, sollen wir das Haus kaufen oder die Wohnung. Und sie kamen zur Überzeugung, doch, es ist gut. Und jetzt, scheinbar vor einem Scherbenhaufen, scheinbar haben wir Gott falsch verstanden. Kennt ihr das? Gott falsch verstehen? Man war sich so etwas von sicher, so voll Glauben. Und dann? Das ist so in etwa die Situation, in der wir hier stecken. Dramatisch. Und unüberhörbar finde ich der Unterton der Klage, der Anklage. Oder auch, bestraft uns Gott für etwas? Ist da noch irgendetwas da, warum er das zulässt? Und das, dieses Denken kommt doch schon noch schnell einmal, oder? Wenn etwas nicht so läuft, wie man es denkt, dass irgendwie Sünde im Leben da ist und irgendeine alte Geschichte und meistens, sage ich jetzt mal, das böse Gewissen, nicht das gute Gewissen, das böse Gewissen holt dann immer, findet immer Dinge im Leben, wo du denkst, ja, ja, das ist jetzt die Retourkutsche, was heißt das auf Hochdeutsch? Da kommt etwas zurück, da holt mich die Vergangenheit ein. Kennt ihr das? Dass im Glaubensleben nicht so rund läuft, Dinge geschehen, wo du dann denkst, ah, jetzt kommt noch was. Ich glaube, das ist nicht so. Auch in unserer Geschichte merken wir, das ist nicht so. Es erinnerte mich dann an einen Vers, den wir in den Psalmen lesen. Psalm 116, Vers 15, dort heißt es, kostbar in Gottes Augen ist was? Kennt ihr den Vers? Der Tod seiner Getreuen, seiner Knechte. Kostbar. Nun, in der Situation denkt sich vielleicht die Frau, ja, ja, schön, lieber Elisa, das Wort kenne ich auch. Aber er ist jetzt weg und die Not ist da. Aber dann heißt es weiter, Vers 16, ach Herr, ich bin dein Knecht. Und da merken wir in der Geschichte, den Mann kennen wir gar nicht gut, die Frau in dem Sinne auch nicht mit Namen, aber Gott hat irgendetwas vor mit ihr. Mich erinnerte das denn an ein paar Männer. Und zwar geht es jetzt darum, wenn Menschen nach unserem Verständnis zu früh aus dem Leben scheiden. Zu früh sterben. Ihr kennt bestimmt alle auch solche Geschichten. Warum stirbt jetzt der oder diese viel zu früh nach unserem Verständnis? Und oft sind es noch hingegebene Kinder Gottes. Ich habe es jetzt nicht mehr so präsent. Aber wenn ich so zurückblende, die letzten 10, 15 Jahre, gab es da doch einige in meinem Bekanntenkreis, wo ich dachte, warum? Zu ihnen, nicht zu denen, die ich dachte, aber bekannte Menschen, gläubige Vorbilder, gehörten diese fünf. Ich erwähne sie kurz, Jim Elliot und Nate Saint hatten Familie, sind mit 28 und 32 aus dem Leben gerissen worden. Sie gingen in die Mission und starben durch die Hand derer, denen sie das Evangelium bringen wollten. Ihr kennt, denke ich, die Geschichte. Später kamen diese dann zum Glauben. Durch die Frauen dieser Männer. Oder er, auch ein bisschen weniger bekannt, Keith Green, christlicher Musiker. Er hat Spuren hinterlassen. Das war ein so feuriger Christ und hat das Ganze in der Musikbranche, der hat Nummer 1 Titel in der amerikanischen Charts geschrieben, mit christlichen Texten in den 70er und Anfang 80er Jahren. Vor einiger Zeit gab es noch diese Biografie von ihm, ohne Kompromisse. Natürlich hat sie den Kurs gelesen. Und auch eines über den Täufer, Johannes den Täufer. Ganz ein interessantes Buch, gibt es alles schon lange nicht mehr. Der ist einfach mit 28 Jahren abgestürzt. Mit einem Flugzeug. Weg. Mit 28. Am Höhepunkt seiner Karriere. Seinem positiven Sinn. Einfluss für eine amerikanische Jugend. Was hätte daraus werden können? Der könnte heute noch leben. Weg. Mit 28. Oder eher. Bisschen ein älteres Semester. Kennt ihr vielleicht? Vielleicht schon ein Buch von ihm gelesen. David Brainerd war Missionar unter indigenen Völkern, Indianern in Nordamerika im 18. Jahrhundert. Dieses Leben, das der Mann geführt hat, trotz Krankheit, das war ein Beter unglaublichen Ausmaßes. Was der gerungen und gekämpft hat, dass diese Indianerstämme das Evangelium annehmen. Und er wurde zum Anstoß für die Erweckung in Amerika und über Amerika hinaus im 18. Jahrhundert. Er starb mit 29. Folge seiner Krankheit, aber auch Folge eines Glaubenslebens, das wir schlichtweg für ungesund halten würden. Wenig Schlaf. Aber der Geist Gottes gab ihm keine Ruhe. Der betete unfassbar. Oder er, Hans-Peter Reuer, denke, den kennt ihr, habt bestimmt schon Predigten gehört von ihm, Missionsleiter, der Fackelträger, ein gesegneter Verkündiger, man kann auch vieles auf YouTube finden. Seine Art, die Bibel auszulegen und das Leben zu übertragen, ist einzigartig. Nicht alle hören ihn gerne, ich schon. Finde ich sehr gut. Der ist mit 51, schon fast ein bisschen alt, bei einem Gleitschirmabsturz ums Leben gekommen. Aus einem gesegneten Leben einfach herausgerissen. Gott, warum? Warum haben wir Hans-Peter nicht mehr? Der hätte so dienen können. Jetzt noch. Und dann er. Kennt ihr ihn? Wahrscheinlich nicht einmal, wenn ich euch den Namen sage. William Borden. Kennt ihn jetzt jemand? Vor der Predigtvorbereitung habe ich ihn auch nicht gekannt. Aber ich bin auf ihn gestoßen und ich möchte euch dann am Schluss einiges von ihm erzählen. Aber, diese alle und auch unser Mann in der Geschichte, der Tod dieses gläubigen Mannes bei dieser Witwe, sie haben Spuren hinterlassen. Und ich möchte sogar so weit gehen, wenn sie vielleicht sogar nicht so früh gestorben wären, hätten sie vielleicht nicht so eine Wirkung gehabt, wie eben gerade durch dieses Herausgerissenwerden aus einem blühenden Leben. Gott hat andere Wege, als wir sie oft manchmal denken. Wir haben aber von diesen und von vielen anderen, haben wir Bücher, kennen wir ihre Geschichte, ihre Zitate und sie leben immer noch, die Zitate, ihre Aussagen. Und jetzt noch einmal zu William Borden. Das war nämlich ein wohlhabender Yale-Student im anfangenden 20. Jahrhundert. Und er starb in der Vorbereitung zur Mission. Er hatte einen Leitspruch, den man dann in seiner Bibel gefunden hat. Also habe ich den, nein, habe ich noch nicht eingeblendet. No reserve, keine Reserven. No retreats, keine Rückzüge. No regrets, keine Reue. Das war sein Leben. Und was das für ihn bedeutete, wie gesagt, dazu dann später mehr. Für mich gab es aber in dieser Predigt diese drei Aussprüche, der Übertitel für 3 Kapitel. Wir gehen jetzt wieder zurück zu dieser Geschichte dieser Frau. Ihre Not und wie Gott darauf antwortet. Ich lese Vers 2. Wir lesen ihn auch eingeblendet. Und Elisa sprach zu ihr: Was soll ich für dich tun? Sag mir, was hast du im Haus? Sie antwortete: Deine Magd hat nichts im Haus als nur einen Krug mit Öl. Bei der Übersetzung von Joachim klang es ein wenig anders. In meiner Übersetzung wirkt es fast ein wenig so, dass Elisa: Was soll ich dir tun? Was ein bisschen sprachlos ist, auch nicht recht weiß: Gott, was willst du jetzt mit der Geschichte? Gott hat ihm noch nicht gesagt, dass sie mit dem Öl und so weiter, das kommt dann erst. Und mir scheint so eine gewisse Sprachlosigkeit auch für ihn. Was soll ich für dich tun? In dieser Not. Und fühlen nicht wir uns manchmal auch hilflos in Nöten anderer? Wie kann ich schon helfen? Und woher er, Elisa, dann diesen Satz hat: Sag mir, was hast du im Haus? Keine Ahnung. Hm? Also du, eine Not, finanzielle Not, seelische Not, einen Verlust, eine Person triffst, würdest du wahrscheinlich kaum diese Frage stellen: Was hast du im Haus? Komische Frage, oder? Total. Aber der Geist Gottes hat ihn darauf gelenkt, wie auch immer. Auf alle Fälle sagt ihr die Frau, sie habe einen Krug Öl im Haus. Gut, Öl, das ist nicht nichts. Vergegenwärtigen wir uns ein wenig, was Öl in der damaligen Zeit bedeutete. Haben wir das aufgeschrieben? Öl war in biblischen Zeiten lebenswichtig und wurde für Licht, Nahrung bei der Brotherstellung, Heilung, Körperpflege und bei Bestattungsriten verwendet. Öl wurde für heilige Zwecke verwendet, wie die Salbung der Stiftshütte, dieses Heiligtum, das Israel hatte, Salbung der Priester, der Könige und Propheten, um sie als heilig und Gott geweiht zu kennzeichnen. Für all das braucht man Öl. Also dieser Krug mit Öl war zumindest vielseitig verwendbar. Das fand sich also in dem Haus dieser Frau. Eine weitere geistliche Bedeutung von Öl in der Bibel: es symbolisiert den Heiligen Geist. Also sie hat, wenn man so überträgt, 1:1, den Geist im Haus, steht vor allem für Gottes Gegenwart. Und das ist es doch. Gott ist da in deiner Not. Und wenn Gott da ist, was kann denn fehlen? Werden wir sehen. Gottes Gegenwart. Der Heilige Geist steht dafür. Und Glauben. Also, diese Frage: Was hast du im Haus? Eine Flasche, einen Krug mit Öl. Da merkte Elisa, dass Gott etwas vorhat. Sie hat also keine Reserven, diese Frau. Null Reserve, no Reserve. Nichts hatte sie, außer einen Krug mit Öl. Kommen wir zum zweiten Punkt. No Retreats, keine Rückzüge. Gott braucht leere, bereite Gefäße. Elisa sagt dann, Vers 3, geh hin, er bittet dir draußen Gefäße von allen deinen Nachbarinnen. Leere Gefäße und nimm nicht wenige mit. Und dann geh hinein, schließe die Tür hinter dir zu und deinen Söhnen und gieße Öl in alle diese Gefäße und was voll ist, trage weg. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu. Die brachten ihr Gefäße und sie goss ein. Bitte gebt mir leere Gefäße. Und jetzt stellt euch einmal vor, was das für diese Frau bedeutet haben muss. Sie hat also Not. Wenn die Menschen um sie herum, die Nachbarn und so weiter, die Stadt, wo sie wohnt, die haben das mitbekommen. Jetzt ist dieser Mann gestorben. Ich meine, das waren immer größere Anlässe. Sie wussten um diese Not. Und jetzt kommt die Frau und klopft an, von Tür zu Tür. Und jeder dachte sich wohl, was? Jetzt kommt sie betteln. Haben wir was im Haus? Will sie Geld oder ein bisschen Nahrungsmittel? Sie musste sich überwinden, von Haus zu gehen, ihre Kinder sogar vielleicht senden. Geht da von Haus zu Haus, wie peinlich. Aber peinlich ist, was sie bittet. Noch mehr, oder? Leere Krüge. Ist sie jetzt durchgeknallt? Verliert sie gerade den Verstand? Sie bittet um leere Krüge? Müsst ihr euch mal vorstellen. Schon schräg. Schon schräg. Leere Krüge. Angewendet heißt das, die leeren Krüge konnte man füllen. Leere Krüge heißt, bereite Krüge für Gottes Wirken. Wenn wir das auf unser Leben anwenden, wir werden manchmal auch im Neuen Testament als Gefäße bezeichnen. Bin ich leer, dass Gott sein Leben in mich hineingießen kann? Beten wir darum, dass Menschen leer werden. All ihre Vorstellungen von Leben und Glauben und weiß ich nicht was für Lebenssinn und so weiter, wo Gott keinen Platz hat. Dass Menschen leer werden und anfangen, Gott zu suchen. Wahrheit zu suchen. Gott füllt nur leere Gefäße. Bei vollen geht nichts rein. Ganz praktisch, oder? Aber auch die Krüge mussten sauber sein. So denke ich, wird sie alle sauber geputzt haben. Aber gebt mir Krüge. Hier die Frage nun an dich und mich. Wie viele hättest du gesammelt? Wie viele? Jetzt habe ich 4, 5. Das ist so eine total... Warum leere Krüge? Was will er? Ich glaube, er sagt es doch nicht, dass die Krüge dann voll werden. Das kam dann erst. Und vor allem, du musstest das, auch wenn du es weißt, zuerst noch glauben, dass dieses physikalische Wunder geschehen kann. Dass man einfach Öl nimmt und in Leere und das einfach nicht mehr aufhört zu fließen. Für die Frau bedeutete no retreats, keinen Rückzug. Jetzt setze ich meine Karte noch einmal auf Gott. Auf diese Propheten und sein Wort. Und bedenken wir, sie hat gerade die Enttäuschung ihres Lebens erlebt. Mit dem Tod ihres Mannes. Und du denkst vielleicht auch, ich bin schon einige Male irgendwie von Gott enttäuscht worden. Und trotzdem merkst du, ich habe doch eigentlich keine Alternative. Also, versuche ich es noch einmal. Ich vertraue einfach Gott. Das kann doch nie falsch sein, oder? Auf Gott vertrauen kann nie falsch sein. Eigentlich ganz einfach. Gott füllt leere Gefäße. Erinnert mich an die leeren Körbe da bei Jesus, als die Tausende von Menschen zusammen waren. Ein kleiner Junge da war, 5 Broten, 2 Fische. Und am Schluss füllten sich die Körbe proppevoll und noch mehr als das. Oder die 6 leeren Krüge bei der Hochzeit, die Weinkrüge, sie waren leer. Und Jesus ließ sie mit Wasser füllen und dann wurde es zu Wein. Gott füllt die leeren Gefäße. Bist du leer für Gott, damit er dich erfüllen kann? Vertraust du auf Gott oder vertraust du auf dein Geld, auf deine materiellen Güter, auf Menschen, auf deine Familie, auf deine guten Werke? Oder vertraust du auf Gott, auf Jesus Christus? Die Frage stellt sich uns. Mich erinnerte das auch, geistlich angewendet, ein leeres, bereites Gefäß zu sein. An 2. Korinther 4, 6 bis 10, ich lese es nicht, könnt das vertiefen persönlich. Wir tragen einen Schatz in unseren irdischen, menschlichen Körpern. Das Leben aus Gott, den Heiligen Geist, das Öl Gottes ist in uns. Ist das nicht wunderbar? Du hast dieses Öl. Du bist erfüllt von Gottes Geist seit deiner Wiedergeburt. Oder 1. Korinther 1, 23 bis 31. Was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Das ist doch töricht. Leere Krüge zusammen in der Not. Nein, bei Gott nicht. Für uns ist das Evangelium überhaupt nicht dumm. Sondern es ist die Antwort Gottes auf die Probleme dieser Welt. Und jeder, der es annimmt, erfährt, wie er vom Geist Gottes erfüllt wird, vom Leben Gottes erfüllt wird und erfüllt ist. Und es Antwort ist auf unsere Lehre. Sinn wieder da ist und so weiter. Ist das nicht wunderbar? Eine Frage, die ich euch mitgebe: Warum steht zweimal im Text, schließe die Türe hinter dir zu? Das könnt ihr selber weiterdenken. Wir gehen zum dritten Punkt. Zum letzten Punkt. No regrets. Keine Reue. Gott, der Versorger, was du hast, setze ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren. Da sprach sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß her. Und er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr hier. Da versiegte das Öl und sie kam und erzählte es dem Mann Gottes. Und er sprach, geh hin, verkaufe das Öl, bezahle deine Schuld, du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem Übrigen leben. Boah, wir haben ja vorhin gesehen, für was Öl alles gut ist. Also sie hatte kein Problem, dieses Öl zu verkaufen. Und sie konnte gutes Geld daraus machen, ihre Not für längere Zeit zumindest mal stillen. Wisst ihr, wer dieses ursprüngliche Öl oder für was es steht? Dieser Krugöl, der nie leer wurde. Und wenn sie so viel gesammelt hätte bis heute, es würde immer noch fließen. Erst als es keinen Krug mehr hatte, das ist Jesus. Das überfließende Leben ist in Jesus Christus. Er ist er. Und wo er reinkommt, erfüllt er Leben. Und nicht nur das, hier geht es sogar über die Geschichte hinaus. Wenn wir Johannes Evangelium 7, 38 lesen und hier in Zusammenhang setzen, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, sagt Jesus, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Dieser Geist Gottes wird in uns zu einer Quelle. Nicht nur du bist ein Gefäß, das gefüllt wird von Jesus, es läuft über. Und es kommt zu anderen. Das Evangelium von Jesus kommt zu uns, zu dir. Und du sollst es weitergeben. Das ist Evangelisation. Und wo es Menschen annehmen, wo du die leeren Gefäße siehst in deinem Umfeld, Menschen, die auf der Suche sind. Und es sind Menschen auf der Suche. Jedes Mal, wenn wir auf die Straße gehen, sehen wir das doch. Nicht Mengen, aber Einzelne. Und um die geht es. Und wenn die erfüllt sind vom Geist Gottes, vom neuen Leben, dann sagen sie es weiter. Und wenn wir das alle täten, hätte das enorme Auswirkungen und Folgen. Aber wir tun es zu wenig. Glaubst du noch, dass es leere Gefäße gibt? Irgendwann haben die Söhne aufgehört, die leeren Gefäße zu füllen. Es genügt doch. Und ich befürchte, wenn plötzlich die Gemeinde voll wäre, übervoll wäre, nicht mehr klar ist, habe ich heute Morgen einen Platz oder nicht, würdest du immer noch leere Gefäße suchen, ihnen das Evangelium sagen oder denken, jetzt sind wir genug. Kann je es ein Genug geben in der Evangelisation, solange Menschen verloren gehen, ohne Glauben an Jesus Christus? Ist das größte Problem in unserer Gesellschaft, in unseren Breitengraden? Bei uns Christen ist die Lauheit. Die Lauheit. Dass wir das Evangelium nicht mehr weitersagen. Ja, ich merke bei mir selber, die Sehnsucht, dass Menschen gerettet werden, dass die fehlt in meinem Herzen. Dass ich keine Ruhe habe. Hatte diese Woche eine Frau am Telefon. Und die hat über Nöte geweint, wo es um das Reich Gottes geht. Und ich merkte, Wahnsinn! Wie kann die über Dinge von Herzen weinen? Wo ich merke, da bin ich ja kalt, lau. Bewegt uns der Zustand der Welt noch? Bewegt er uns? Keine Reue. Ich glaube, die Frau hatte keine Reue, dass sie da sich überwindete und zu den Nachbarn ging und alle Gefäße einforderte. Egal, was die Leute dachten. Ist der Ruf mal ruiniert, dann lebt er sich ungeniert. Ist doch egal, was die Menschen über uns denken. Das Evangelium ist wahr und richtig. Und jeder, der ohne es stirbt, endet in Ewigkeit in der Hölle. In der Gottverlassenheit. Und das ist der schlimmste Ort, den es gibt. So sagt es die Bibel. Sie, die Frau, erlebte, wie Gott ihr Vertrauen bestätigte, dass sie in ihn setzte. Hast du noch Hunger nach Gott? Und jetzt komme ich zurück zum Schluss zu William Bill Borden. Dieser junge Mann. Ich möchte euch ein paar Dinge über ihn erzählen, die mich total überrascht haben. William Borden ist ein junger Mann, lebt wie gesagt Ende 1900 bis 1912, glaube ich. In einem reichen Haus aufgewachsen in Amerika. Seine Eltern waren Millionäre. Damals war das noch viel Millionäre. Heute ist man ja Milliardär, oder? Aber er musste sich von allem Anfang an keine Sorgen über seine Lebensumstände machen. Für ihn war gesorgt. Er kam dann an die Yale-Universität mit 17 und dort ist er aufgefallen. Aber vorher machte er mit 16, bevor er dann an die Universität kam, eine Weltreise. Und während der junge Mann durch Asien, den Nahen Osten und Europa reiste, spürte er eine wachsende Last für die Leiden der Menschen in dieser Welt, die er gerade bereiste. Als er dann an die Universität kam, schrieb ein Bekannter von ihm, William Borden war geistig weit voraus, er war 17, weit voraus als wir alle. Er hatte sein Herz bereits in voller Hingabe an Christus gegeben und es wirklich getan. Wir, die wir seine Klassenkameraden waren, lernten, uns auf ihn zu stützen und in ihm eine Stärke zu finden, die so fest wie ein Fels war, einfach wegen dieses festen Zwecks und der Weihe seines Lebens für Gott. Während seiner Studienzeit schrieb Bill Borden einen Eintrag in seinem persönlichen Tagebuch, der definierte, was seine Kommilitonen in ihm sahen. Dieser Eintrag sagte einfach: Sag jedes Mal Nein zum Selbst und Ja zu Jesus. Was für ein Satz. Sag jedes Mal Nein zu dir selber, zu deinen Bedürfnissen, was dir jetzt gerade wichtig ist, und Ja zu Jesus. Nun, bis dahin war das vielleicht noch nichts so Besonderes. Es ging dann weiter. Und einer seiner Freunde schrieb, das Thema ist Umgestaltung des Campus der Yale-Universität. Einer seiner Freunde schrieb, es begann schon im ersten Trimester, als Bill und ich morgens vor dem Frühstück zusammen zu beten begannen. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wessen Vorschlag das war, aber ich bin sicher, dass es bei Bill entstanden sein muss. Wir trafen uns erst kurz, als ein dritter Schüler zu uns stieß und kurz darauf ein vierter. Die Zeit wurde nach einer kurzen Lesung der Heiligen Schrift im Gebet verbracht. Bills Umgang mit der Schrift war hilfreich. Er las uns aus der Bibel vor, zeigte uns etwas, das Gott versprochen hatte und beanspruchte dann das Versprechen mit Gewissheit. Ganz schlicht. Verheißungen, Wort Gottes lesen und danken und beten in diesem Sinne. Was geschah? Bordens kleine Morgengebetsgruppe brachte eine Bewegung hervor, die sich bald über den gesamten Campus ausbreitete. Am Ende seines ersten Jahres trafen sich wöchentlich 150 Erstsemestler zum Bibelstudium und Gebet. Als Bill Borden im letzten Jahr war, trafen sich, und jetzt hört zu, 1000 der 1300 Studenten zum täglichen Gebet am Morgen. Täglich weiß ich nicht genau, wie auch immer. Was hat das bewirkt für diese Studenten? An einer Universität ist ja heute nicht vorstellbar. Stellt euch mal die HSG, die Hochschule vor, in St. Gallen. Und von 3.300 würden 1.000 beten. Das Evangelium hat sich da Bahn gebrochen. Das Gefäß William Borden, das leere Gefäß, das sich von Gott füllen ließ, floss hinaus und steckte andere an. Füllte andere mit dem Hunger nach diesem Gott. Seine Art zu leben, das hat angesprochen. Wie bei Jesus. Jeder, der Jesus sah, merkte, was der Mann lebt, was er sagt. Wir verstehen es. Es ist nicht von dieser Welt. Und dieser Geist lebte in William Borden. Herrlich. Einfach großartig. Wunderbar. Er schloss dann die Yale-Universität ab. Bordens Missionsruf beschränkte sich auf das muslimische Kansu-Volk in China. Sobald er seinen Blick auf dieses Tor richtete, wich Borden nicht mehr ab davon. Das war seine Berufung. Er forderte auch seine Kommilitonen, die Studenten, auf, den Missionsdienst in Betracht zu ziehen. Einer von ihnen sagte über ihn, er war sicherlich einer der stärksten Charaktere, und er war gut 20, gell? Einer der stärksten Charaktere, die ich je gekannt habe. Und er hat uns im College Rückgrat gegeben. In ihm steckte echtes Eisen und ich hatte immer das Gefühl, dass er aus dem Stoff stammt, aus dem Märtyrer gemacht sind und heldenhafte Missionare moderner Zeiten. Wow. Obwohl er Millionär war, schien Bill immer zu erkennen, dass er sich um die Angelegenheiten seines Vaters kümmern musste und keine Zeit mit der Jagd nach Unterhaltung verschwendete. Nach seinem Abschluss an der Yale-Universität lehnte Borden einige gute, bezahlte Jobangebote ab. In seiner Bibel schrieb er zwei weitere Worte: No retreats, keine Rückzüge. William Borden absolvierte anschließend ein Aufbaustudium am Princeton Seminary in New Jersey. Nach Abschluss seines Studiums in Princeton segelte er nach China. Da er hoffte, mit Muslimen arbeiten zu können, hielt er zunächst in Ägypten an, um Arabisch zu lernen. Dort erkrankte er an einer spinalen Meningitis. Innerhalb eines Monats war der 25-jährige William Bill Borden tot. Unglaublich, unglaublich. Keine Reserven, kein Rückzug, keine Reue. Man kann sein Grab noch sehen am amerikanischen Friedhof in Kairo. Hat eine Grabtafel. Ihr seht das Grab hier. Und auf dieser Grabtafel steht: Ein Mann in Christus. Er stand auf, verließ alles, folgte ihm, Jesus, nach. In brüderlicher Liebe verbunden, im Eifer des Geistes diente er dem Herrn. Voller Hoffnung und geduldig in Bedrängnis, im Gebet unaufhörlich. Für die Bedürfnisse der Heiligen da. In Ehrerbietung stellte er andere vor. Ein solches Leben ist ohne den Glauben an Christus nicht zu erklären. Wow. Was für ein Zeugnis. Was für ein Leben. Einfach bewundernswert. Das sind Geschichten Gottes. Keine große Biografie, aber was hat der Mann wahrscheinlich andere motiviert, angestoßen, herausgefordert, diese 1000 junge Männer, die ins Gebet kamen, was für Frucht für die Ewigkeit daraus entstanden ist, weil einfach er ein leeres Gefäß sich von Jesus füllen ließ und überfüllen ließ und weitergab. Was kann Gott aus deinem und meinem Leben, glaubst du es? Ich denke, er hat keine Reue. Und ich hoffe für uns und für dein Leben, dass wir keine Reue haben, wenn wir sagen können, ich habe alles gegeben, ich bin nie zurückgegangen, es reut mich kein Tag, den ich mit Jesus gelebt habe. Amen.